Politik die Kunstszene. Alles, was wir schon immer über Kunst wissen wollten. Ein Podcast von und mit Petra Lossen. Ab sofort findet ihr meinen neuen Online-Shop unter www.petralossen.com. Schaut mal rein, wir werden ihn ab sofort mit auserlesenen Werken bestücken. Heute spreche ich mit dem Kunsthistoriker Professor Dr. Raimund Stecker über seine Kritik an der Kunst Gerhard Richters, die er sogar mit Aktien vergleicht. Wir vergleichen Richter außerdem mit den Werken Lucio Fontanas, Robert Riemann und auch mit der digitalen Kunst. Fontana ist durch seine auf der Leinwand platzierten Schnitte bekannt, Robert Riemann ist berühmt durch seine weißen Gemälde. Raimund erklärt uns außerdem, warum er Richters Werk als mittelbare Kunst betrachtet, nicht aber als unmittelbare Kunst. Es wird spannend. Hallo Raimund Stecker.
Ja, hallo Petra Lossen.
Ich hoffe, es geht dir gut. Freitagabend, da sind wir eigentlich normalerweise alle müde, aber kriegen wir noch hin.
Ja, hier in Deutschland ist man freitags nicht müde.
Wann ist man in Deutschland müde?
Also in Düsseldorf ist man müde nach 2 Uhr nachts.
Daran kann ich mich erinnern, das ist in Düsseldorf so. Aber du lebst und arbeitest ja nicht nur in Düsseldorf, aber auch in Berlin und auch in Essen. Berlin ist nicht schlimmer als Düsseldorf, was das angeht?
Ja, da ist man müde um 5 Uhr morgens.
Und in Essen um 5 Uhr nachmittags, oder was?
Ja, es geht. Also wir sind jetzt auch in Wuppertal. Und Wuppertal und Essen sind zwei Städte, die sehr, sehr kommen. Und das ist schon fast Düsseldorfer Verhältnis.
Okay. Wie macht man denn das, in drei Städten arbeiten und leben, ohne Burnout zu kriegen?
Ach, das ist ja so nah zusammen wie Winterthur und Zürich. Also darüber muss man sich keine großen Gedanken machen.
Berlin? Ich glaube, das sind 600 Kilometer.
Also Berlin, ja. Berlin ist ein bisschen weiter, aber die Verbindungen sind so gut. Man setzt sich in den Intercity und ist in der gleichen Zeit in Berlin wie in London, wie in Paris von hier aus, mit dem Zug. Das ist schon sehr angenehm.
Okay. Dein Werdegang ist ein langer. Ich finde noch ganz spannend, du hast ja nach der Schule erstmal eine Buchbinderlehre gemacht und dann hast du deine Hochschulreife nachgeholt.
Ja.
Das ist quasi wie, du hast langsam begonnen, stark angezogen und warst dann quasi nicht mehr zu halten. Du hast dann nämlich ein Studium für Kunstgeschichte gemacht, ein Studium für Philosophie. Du hast ein Studium Neuere Geschichte gemacht. Du hast Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. War dann dein Hunger nach Wissen nicht mehr zu stillen?
Der war vorher auch schon nicht zu stillen. Ich hatte halt das Glück, mit 14 eine Buchbinderlehre zu beginnen und dann für Palermo, Beuys, Uecker, Otto Piene, Schoonhoven handwerklich zu arbeiten. Und das motiviert halt und war eine frühe Bestätigung für Wissbegierde.
Okay.
Das hat sich nicht gelegt.
Bis heute nicht.
Nein, überhaupt nicht. Warum sollte? Nein.
Ja, seit 81 schreibst du für die Westdeutsche und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, für die Welt und verschiedene Kunstzeitschriften. Da habe ich gesehen, das ist zum Beispiel das Kunstwerk, das Kunstforum International und ich habe gesehen sogar für den Schweizer Kunstbulletin. Dann bist du freier Publizist. Worüber schreibst du als freier Publizist? Was sind so deine Themen?
Ja, ich habe gerade in Steinberg Press ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Büchlein gemacht mit und über Gregor Schneider, das wir jetzt auch übernächste Woche, glaube ich, in Düsseldorf während der Düsseldorfer Kunstmesse in der Düsseldorfer Kunsthalle vorstellen. Dann habe ich gerade einen ziemlich langen Aufsatz geschrieben über Eugène Leroy für das Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.
Sprichst du Französisch?
Nein, aber es hat sich einfach so ergeben. Ah. Ja, es war meine letzte Ausstellung im Kunstverein im Jahre 2000 mit Leroy. Und ich habe ihn auch kurz vor seinem Tod noch besucht. Und jetzt kam halt diese Ausstellung und ich bin gefragt worden, ob ich nicht aus meiner damaligen Einschätzung des Werkes von Leroy heraus einen Text schreibe. Und der ist nun wirklich ziemlich lang geworden. Also ich glaube über 70.000 Zeichen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, am 12. April wird die Ausstellung in Paris dann eröffnet.
Toll. Ja, von 88 bis 2015 warst du auch Lehrbeauftragter und Honorarprofessor für Kunstgeschichte und Geschichte der Kunst der Gegenwart an der Kunstakademie Münster. Und du warst Lehrbeauftragter an der Akademie der Bildenden Künste München und Kunstakademie Mainz. Und von 93 bis 2000 warst du außerdem noch geschäftsführender Direktor des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf. Und von 2000 bis 2005 warst du Gründungsdirektor des Artmuseum Roland Zeck in Remagen bei Bonn. Magst du was dazu erzählen?
Da gibt es diesen wahnsinnigen Künstlerbahnhof, der auch Grenzbahnhof war zwischen der französischen und englischen Besatzungszone. Mhm. Und da Rheinland-Pfalz französisch war und Nordrhein-Westfalen englisch, hat dann Helmut Kohl diesen Bahnhof auch als, ja, als Botschaft von Rheinland-Pfalz bei Bonn benutzt für politische Zwecke. Und Bahnhof, muss man dazu sagen, dieses Remagen war einmal die Riviera am Rhein. Das war also für die Kölner Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine Art Sommerfrische. Und dieser Bahnhof ist nicht ein Bahnhof, wie man ihn sich für gewöhnlich vorstellt. Mittlerweile zwar schon, aber damals nicht. Dass ein Zug kommt, man steigt aus und wartet auf den nächsten vielleicht, sondern man fuhr von Köln nach Rolandseck. Das war ein Sackbahnhof. Man stieg aus und dieser Bahnhof war für größere Feste auch zugleich der Festsaal. Weil es gab zwar tolle Villen rundum, wo Baron Schröder, ein Eisenbahnunternehmer beispielsweise, aber auch derer zu Lüdinghausen und derer zu Lüttichau ihre Villen in der Sommerfrische hatten. Aber wenn es dann große Feste werden sollten, dann hat man die in diesem Festsaal des Bahnhofs gefeiert. Also es war wirklich ein Festbahnhof. Ja. Und der verfiel und den hat dann Wasmut gerettet. Und dann ist es mittlerweile das Vorgebäude des Neubaus von Richard Meyer oben auf dem Berg. Und das war damals mehr oder weniger meine Aufgabe.
Sehr schön.
Richard Meyer zurückzugewinnen, der war schon abgesprungen, zurückzugewinnen, dieses diesen Neubau dort zu realisieren. Und es gab Gelder aus dem sogenannten Bonn-Berlin-Ausgleich. Und der damalige Landrat Jürgen Föhler wusste, wie man ans Geld kommt. Und ich hatte irgendwie anscheinend die richtigen Argumente. Und dann ist mit Geld und Argumenten ist dann dieser Neubau von Richard Meyer und eben jetzt das Artmuseum dort entstanden.
Super. Ja, und dann von 2005 bis 2009 warst du Berater des Finanzministeriums in Rheinland-Pfalz in baukünstlerischen Fragen. Und da ging es um den Umbau Schloss Hambach, Entwicklung Elzer Höfe, Burgen im Welterbe, Mittelrhein. Von 2009 bis 2013 warst du künstlerischer Direktor des Lehmbruck-Museums in Duisburg. Und bis 2015 außerdem warst du Lehrbeauftragter für Kunstwissenschaft an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen. Und seit 2016 bist du Professor für Kunstwissenschaft, auch genau dort in Essen.
Ja.
Und dann bist du noch Mitglied in zahlreichen Gremien, in Jurys, zum Beispiel der Art Cologne. EIKA?
Genau, EIKA. Mhm.
Und seit 2006 bist du im Fachbeirat.
Ja. Das ist alles das, was man so nebenbei macht, wenn man keine Lust hat, nur einen Job zu machen.
Ja, aber du bist kein Workaholic.
Nein, ich bin eigentlich faul, nur ich kann nichts anderes als arbeiten.
Ich kann auch nicht ohne arbeiten. Es geht einfach gar nicht. Geht gar nicht. Unser Thema heute ist Gerhard Richter. Der war in meinem Podcast schon mal ein Thema, denn er hat dieses Jahr seinen 90. Geburtstag. Aber ich spreche jetzt auch mit dir nochmal über Gerhard Richter, weil du nämlich eine ganz andere Haltung hast. Du hast, ich will mal sagen, eher eine besondere Haltung, denn du bist nicht einer seiner Fans. Darf ich das so sagen?
Ich halte ihn malerisch für enorm überschätzt. Ja, das kann man sagen.
Okay. Aber lass uns, bevor wir da jetzt direkt reinsteigen, und das ist wirklich sehr verlockend, lass uns mal von vorne anfangen. Wie und wo bist du denn mit Gerhard Richter das erste Mal in Berührung gekommen?
Oh, das ist, ja, das war auch so während dieser Buchbinderzeit. Weil plötzlich kam aus Düsseldorf eben dieser Gerhard Richter, der mit Bildern präsent war, auch gerade in Düsseldorf, in der Kunsthalle. Der Kunstverein Düsseldorf hat, glaube ich, eine seiner allerersten Ausstellungen gemacht. Damals Karl-Heinz Hering, mein Vorvorgänger, der auch von Richter porträtiert worden ist. Schmeler ist von ihm porträtiert worden. Ja, und Richter war in Düsseldorf. Ich meine, ich komme aus dem Duisburger Süden. Das ist ja, ist wie ein Vorort von Düsseldorf. Anders kann man es nicht sagen. Mhm. Plötzlich war da jemand, der einfach andere Bilder gemalt hat, als man Anfang der 70er, Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre glaubte sehen zu sollen. Also Uecker war für mich halt ganz nah mit seinen Nagelbildern. Piene war für mich ganz nah mit seinen Feuerbildern. Yves Klein war für mich ganz nah. Schoonhoven war für mich sehr nah mit seinen wunderbaren Kästen. Ja, und dann gab es da plötzlich jemanden, der malte Bilder, die sahen aus wie großgezogene, unscharfe Schwarz-Weiß-Fotos. Also das war sicherlich so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ende der 70er, ja. Mhm.
Okay. Und wie ging das dann weiter? Also wie hast du dir dein Bild über ihn geformt?
Naja, und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich gebe zu, sehr lange. Insgesamt 32 Semester.
Und was soll uns das sagen, Raimund?
Ja, das soll uns sagen. Ja, nein, ich bin direkt promoviert worden, ohne dass ich vorher einen Magister machen musste. Mhm. Und bin aber Direktor des Kunstvereins Düsseldorf geworden, als ich noch mit dem Studium nicht fertig war. Wow. Das wusste nur keiner, weil ich war damals schon 5 oder 6 Jahre Schreiber für die FAZ.
Super.
Und also während dieses Studiums bei Max Indahl wollten plötzlich 3 Leute über Gerhard Richter ihre Promotion machen.
Ja.
Und Max Indahl hat aber immer nur einen angenommen zu einem Thema. Und Anja Thomas hatte schon angefangen. Also musste ich mir ein neues Thema suchen. Dann habe ich über Barnett Newmans Stations of the Cross meine Promotion mhm. gemacht. Anja Thomas hat ihre Arbeit über Gerhard Richter geschrieben. Und ich hatte vorher eine ziemlich ausführliche, ja, Hauptseminararbeit über Richter und den Fotografismus gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, schon als Student eben, dass das eine wunderbare Form von Bildfindung ist für eine gewisse Schicht finanziell wohl ausgestatteter Bürgerlichkeit, etwas Gegenwärtiges an Kunst zu Hause hängen zu haben, ohne dass man viel erklären muss. Hm. Weil die Bilder sind ja schön anzusehen, so ein bisschen Seelandschaft und ja, so eine Jackie Kennedy, so ein bisschen traurig, immer auf der Treppe. Das hängt dann auch relativ schnell in Köln im Museum. Und das war dann halt für mich so auch im Gedankengang, was ist eigentlich Pop-Art? Ist Pop-Art eigentlich Dekoration für Wohlsituierte? Mhm. Ich bin der Meinung, es ist so. Mhm. Richter dann eben auch. Das hat sich dann verfestigt und dann habe ich wirklich angefangen, mich in die, ja, in das Oeuvre von Richter richtig reinzuarbeiten. Aber eben, ich habe nicht die Promotion über Richter gemacht, weil das wäre dann eben auch im Ergebnis so ausgefallen, dass es eine Art negative Hinterfragung des Werkes von Gerhard Richter geworden wäre.
Ja.
Aber ich bin da dabei geblieben. Bis dann irgendwann Robert Kudielka von der Universität der Künste in Berlin mich mal fragte, er sagte, du, wir machen eine Vorlesungsreihe zum Thema, was ist progressiv? Möchtest du nicht, darf ich dich einladen? Dann habe ich spontan gesagt, ja, und mein Thema ist die Malerei von Gerd Richter sicherlich nicht. Und das war dann eine wirklich auch sehr, sehr ausgedehnte Diskussion in Berlin. Es kamen viele Kollegen und das ging dann auch wirklich bis morgens fünf, um wieder zum Anfang zurückzukommen.
Okay, es gibt viele Maler, die malen Landschaftsbilder. Hältst du die auch alle für keine herausragenden Künstler?
Nein, der Richter malt ja keine Landschaftsbilder, sondern der Richter malt ja Fotos von Landschaften.
Ja.
Und das kann man, glaube ich, auch mal versuchen zu erklären.
Ja.
Wenn man sich den Dreischritt anschaut, es gibt die Idee bei Plato und dann gibt es also die Idee eines Stuhls, dann gibt es den Schreiner, der einen Stuhl baut. Und dann gibt es den Maler, der den geschreinerten Stuhl malt.
Mhm.
Der Gerd Richter malt Fotos. Er malt ja keine Landschaft. Also wenn man auf diesem, wenn man auf dieser Skala, Dreier-Skala des Stuhls ein Bild von Richter nimmt, dann malt er das Foto.
Mhm.
So wie der Maler den Stuhl malt, malt der Richter das Foto.
Okay, und was daran...
Er malt ja nicht die Landschaft.
Ja, und was daran findest du falsch?
Nein, ich sage ja gar nicht, dass das falsch ist. Wenn wir auf seinen Bader-Meinhof-Zyklus zu sprechen kommen, so muss man ja sehen, er hat die Fotos besorgt.
Ja.
Und hätte Gerd Richter diese Bilder nicht gemalt, würden uns die Fotos sehr wahrscheinlich kaum bekannt sein.
Ja.
Hätte er die tote Ulrike Meinhof nicht gemalt, wäre uns vielleicht gar nicht aufgefallen, dass das Foto, das gemacht worden ist von der abgehängten Ulrike Meinhof, sehr, sehr viel zu tun hat mit dem toten Christus von Holbein im Basler Museum. Das ist schon eine Leistung, ganz ohne Frage. Das ist eine große Bildleistung, die Gerd Richter macht.
Mhm.
Es ist konzeptuell sogar brillant. Nur es ist malerisch nichts anderes als das Abmalen eines Fotos.
Hm. Meinst du nicht, dass er sein Handwerk versteht?
Natürlich versteht er sein Handwerk, aber jeder Plakatmaler in Mumbai oder eben jeder Dekorationsmaler in Dresden kann das halt. Natürlich kann er malen, ist ja gar kein Thema.
Was denkst du, warum er die meisten Menschen so für sich gewinnen konnte? Und warum hat das bei dir nicht geklappt?
Doch, es hat ja bei mir geklappt. Ich war ja auch fasziniert. Nur ich sehe mich natürlich als Kunsthistoriker oder als Profi in diesem Kunstbetrieb, sehe ich mich natürlich verpflichtet, unter die Oberfläche zu schauen. Ja? Wenn ich also unter die Oberfläche der Bilder von Gerd Richter schaue, dann komme ich ja dahinter, dass es eine Konzeptkunst ist, für die jemand malerisch wirklich auch talentiert sein muss. Sprich, im traditionellen Sinne malerisch. Das ist Gerd Richter ganz ohne Frage. Das hat er ja mit seinem Bild im Hygienemuseum in Dresden schon unter Beweis gestellt, bevor er in den Westen rüber gemacht hat. Dann habe ich mir nur das erste Bild seines offiziellen Werkverzeichnisses angeschaut. Er malt einen Tisch perfekt, in Anführungszeichen, fotografistisch, wie es der Kunsthistoriker Schmoll genannt Eisenwert bezeichnet hätte. Und dann malt er über diesen Tisch eine Übermalung wie Arnulf Rainer. So, und das ist genau das, was die Kunst von Gerd Richter ausmacht. Ich will mal eine kleine Anekdote erzählen, die mir sein alter Freund Konrad Fischer, als Maler hieß er Konrad Luke, erzählt hat.
Ja, gerne.
Polke, Richter und Fischer oder Luke haben zusammen studiert. Jetzt steht der Konrad Luke oder Fischer mit dem Polke auf dem Flur der Akademie in Düsseldorf und sie haben einen neuen Katalog mit neuen Arbeiten von Lucio Fontana, dem argentinisch-italienischen Künstler. Mhm. Damals waren alle Kataloge in Schwarz-Weiß. Und die gucken sich diese Bilder an und sehen im Schwarz-Weiß diese Schnittbilder von Fontana.
Ja.
Die beiden hatten schon Originale gesehen. Richter kommt dazu, sieht die Bilder im Katalog, hat noch kein Original von Fontana gesehen gehabt, sieht die Begeisterung von Polke und Fischer und sagt zu den beiden, ach du, das kann ich auch, und malt dann seine Ecken. Das ist Richter und das ist seine Medienwelt. Und das ist konzeptuell interessant, vielleicht sogar hochinteressant. Es ist medienreflektiv, mit Sicherheit sehr interessant. Malerisch, aber eben wirklich, ja, auf dem Niveau von Leuten, die im Schwimmbad auch schöne Südseelandschaften mit Palmen dazu malen.
Ich verstehe, was du meinst.
Und das kommt natürlich an, wenn dann ein solcher Künstler auch bei Alfred Schmeler mit ausgestellt wird. Ist doch ganz klar.
Ja.
Alfred Schmeler stellt blaue Bilder von Miss Klein aus, stellt kaputte Fotos von kaputten Häusern von Gordon Matta Clark aus und dann auch solche Bilder, wie auch Klappek. Und dann fühlt man sich natürlich, ja, ich bin jetzt auch modern, ich kaufe bei Schmeler, aber das, was ich kaufe, ja, kann ich sogar am Tennisplatz was drüber erzählen, nämlich schönes Porträt, grau, bisschen verwischt, schöne Landschaft. Das ist kommunikabel, ja, für jeden.
Ja.
Im Reitstall, am Tennisplatz, am Golfplatz, überall kann man über Gerd Richter locker was erzählen. Über Uecker ist das ganz schwierig. Da muss man anfangen. Ja, das geht um Licht und Schatten. Über Beuys ist es noch schwieriger. Über Gerd Richter ist es einfach, für eine gewisse Kunstsociety sich auf der einen Seite als Teil einer Avantgarde zu begreifen und auf der anderen Seite locker zwischen Cartier-Uhr, Chanel-Tasche auch noch drei Worte über ein Bild von Gerd Richter zu erzählen.
Mhm.
Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, meine ja. ich.
Fühlst du dich denn mit deiner Kritik gegen Richter allein oder eher nicht so?
Oh. Als ich den Vortrag in Berlin gehalten habe, gab es eine unglaublich lebhafte und, ich muss auch sagen, wirklich extrem zustimmende Resonanz. Es dauert natürlich, bis der Damm gebrochen ist, dass man an eine solche Ikone wie Gerd Richter mit einer anderen Fragestellung rangeht, als der Argumente zu finden, die für ihn sprechen. Ich suche halt Argumente, die dahinter schauen. Also das kann man im 19. Jahrhundert ja ganz gut sehen. Es gibt so einen Maler, der heißt Giuseppe de Nitis. Über den habe ich mal für die Frankfurter Allgemeine etwas geschrieben. Der war zu Lebzeiten so angesagt, dass das Louvre sogar ein Bild gekauft hat.
Mhm.
Er war aber so angetan von Van Gogh, den damals kein Mensch verstanden hat.
Mhm.
Und der Gerd Richter ist, glaube ich, auf der Ebene von de Nitis, der ein Hell-Dunkel in seine Bilder reingebracht hat, ein Lichtschatten, wie man das aus den Bildern von Renoir kennt.
Mhm.
Aber bei Renoir gibt es auch Schatten in den Gesichtern der Bürger in den Tuileriden, die das Gesicht deformieren. Das gleiche Lichtschattenverhältnis gibt es bei de Nitis. Nur, es wird kein einziges Gesicht deformiert. Und das ist dieser kleine Grat, wo der Gerd Richter wirklich ein Künstler der Finanzbourgeoisie ist und nicht ein Künstler einer aufgeklärten Kunstdenkungsart, die ja vielleicht in die Zukunft schaut. Das eine ist bestätigend, wie man in der Philosophie sagen würde, affirmativ. Oder das andere ist eben kritisch hinterfragend. Und ja, ich sehe mich halt in der Position der Zweiten.
Ja. Wir haben jetzt gesprochen von diesen Fotoabmalereien, aber Richter hat ja noch ganz viele andere Dinge gemacht. sprechen wir also von den abstrakten Werken auch und dann sprechen wir doch mal von dem nicht vorhandenen Stil. Ist es ein nicht vorhandener Stil?
Die Zeiten der Programmgalerien sind, glaube ich, durch die Globalisierung der Welt oder des Kunstbetriebs kaum mehr vorhanden. Mhm. Und mit dem Aufhören oder mit dem Aufhören der Existenz von Programmgalerien ging in die Galerien ein Portfolio-Denken. Man braucht ein bisschen was Buntes, Abstraktes, man braucht ein bisschen was Schwarz-Weiß, Figuratives, man muss ein bisschen was Skulpturales, Kleines für die Ecke haben und man muss was Großes haben für den Garten und man muss noch ein paar Bilder haben, die man, wenn man in Amerika in der Kunstszene ist, dem Museum schenken kann, damit man Member of the Board wird. Und das Tolle an Gerhard Richter ist ja, er hat für alle Bedürfnisse hat er das Richtige in seinem Portfolio. Wer also Gerhard Richter sammelt, man kann eine Skulptur von ihm kaufen, sei es eine Kugel, sei es so ein paar Glasscheiben, die im Ständer stehen. Man kann sich ein Pendel von der Decke runterhängen lassen. Man kann einen großen Pinselstrich 100.000-fach vergrößert in ein Schulgebäude hängen lassen. Man kann, wenn man eine Kirche hat, sich ein buntes Fenster machen lassen. Man kann für die Schleiflack-Wohnzimmereinrichtung ein buntes Rakelbild kaufen. Man kann für die Barockmöbel, die man von den Großeltern geerbt hat, kann man ein schwarz-weißes Bild kaufen. Man kann ein Dschungelbild kaufen. Man kann ein monochrom graues Bild kaufen. Man kann ein Spiegel sich hinhängen. Das ist ein Gerhard Richter. Man kann sich trotzdem morgens da drin frisieren oder gucken, ob der Mantel richtig sitzt. Also mit einem Gerhard Richter kann man alle Fragen des alltäglichen Dekors kann man von einem Künstler beantwortet bekommen. Das ist doch irre. Das ist wirklich neu. Und das ist Stil. Weil, wenn wir uns heute angucken, was Stil ist, die Zeitschriften, die Beilagen in den Magazinen, Stil ist ja nicht alles in Weiß oder alles in Chanel oder eine Frau trägt eine Hose. Nein, man muss doch heute für jede Situation immer etwas anderes haben. Und Gerhard Richter bedient dieses Portfolio-Denken einer globalisierten Kunstcommunity. Was Abstraktes für diejenigen, die für das Bilderverbot sind, etwas Figuratives für diejenigen, denen die Abstraktion nichts sagt, ein bisschen was Buntes fürs Fenster und so weiter und so fort. Ist doch alles da bei ihm, ist doch super.
Denkst du, das geht ja gar nicht, oder?
Doch, das geht. Das ist ein Zeichen unserer Zeit. Gerhard Richter ist ein brillanter Bediener von Bedürfnissen einer gewissen Schicht mit einem Einkommen ab X, weiß ich nicht. 250.000 netto im Jahr mittlerweile. Früher war es weniger. Also in Düsseldorf hingen ja die ganzen Bilder bei irgendwelchen Leuten rum. Die kosteten ja nichts. Der war ja froh, dass er mal 3.000 Mark bekam für ein Bild. Dass diejenigen das hinterher für 1 Million an die amerikanischen Portfolio-Galerien verkaufen konnten, ist doch toll, dann konnte man in Oberkassel das Miethaus auch kaufen. Es ist doch alles gar kein Problem, ist doch toll. Nur das ist Salonkunst. Salonkunst im wortwörtlichsten Sinne der französischen Salons zur Bestätigung einer, ja, freizeitdiskutierenden Elite, die dann trotzdem nicht die Künstler an den eigentlichen Tisch hat mit partizipieren lassen. Und das ist ganz positiv, ist eine wahnsinnige Leistung. Es gibt kaum einen Künstler, der das so perfekt verstanden hat, in einer Person mindestens 20, 30 verschiedene Geschmacksansprüche zu bedienen. Kleine Bilder, große Bilder, graue Bilder, bunte Bilder, figurative Bilder, nicht figurative Bilder, verwischte Bilder, nicht verwischte Bilder, Landschaften, unklare Landschaften,
Glas,
Starrfalter und. Also es gibt alles. Es ist wie Metro. Sie finden in der Metro alles. Und im Werk von Gerhard Richter finden Sie alles. Sie finden in den Editionen auch alles. den kleinen Spiegel als Edition des Kunstvereins Düsseldorf. Können Sie sich dann morgens irgendwo hinhängen. Dann haben Sie einen Spiegel, der kostet dann plötzlich richtig viel Geld, weil er von Gerd Richter ist. Nur die visuelle Erfahrung, die man an dem Spiegel machen kann, ist die gleiche wie in einem Spiegel für 50 Cent im Nix wie weg.
Ja, also Richter lebt den Stilbruch, Stilbruch als Stil.
Wir haben doch keinen Stil mehr.
Okay.
Wir haben doch alle keinen mehr. Wir haben doch alle keinen Stil mehr. Diejenigen, die sich früher leisten konnten, gute Schuhe sich vom Schuhmacher machen zu lassen, laufen doch heute auch in ihren Sneakers zu wichtigen Anlässen. Die Sneaker haben dann irgendwo einen Goldfaden und ein Label, was teuer ist, sind aber von der gleichen Billigproduktionskette in China abgezwackt, haben nur statt drei Streifen, was weiß ich, einen Goldknopf.
Mhm.
Und weil sie einen Goldknopf haben, sind sie ein Ersatz für die handgenähten Rahmenlederschuhe, die man früher in London hat sich einmal alle 5 Jahre machen lassen. Wir haben doch keinen Stil mehr. Die Stillosigkeit, die Gerd Richter uns mit seinem Oeuvre vorstellt, ist doch die Stillosigkeit, die wir sehen, wenn wir in den Spiegel gucken. Dafür brauche ich aber noch nicht mal einen Gerd Richter-Spiegel. Er hält uns den Spiegel unserer Stillosigkeit vor. Die Jeans ist doch opernfähig geworden. Wer nach Bayreuth geht, muss vielleicht noch zur Premiere mal ein Smoking anziehen, wenn auch Frau Merkel kommt und Herr Söder. Aber wer zur zweiten oder zur dritten Aufführung nach Bayreuth geht, kann doch mittlerweile in einer schwarzen Jeans unaufgefallen
teilnehmen.
Ja, ja. Sich den Tannhäuser angucken.
Ja.
Es ist doch toll.
Ja, ich weiß nicht.
Das stellt uns Richter vor.
Also ich weiß nicht, ob ich das toll finde. Ich bedauere das sehr, ich in die Oper gehe oder ins Theater. Dann finde ich es schade, wenn man sich dafür nicht mehr so ein bisschen schick macht. Wofür hat man diese ganzen Kleider gekauft? Aber ich würde gerne, also vom wir sprechen.
Das ist genau, Entschuldigung, da grätsche ich jetzt genau rein. Das ist genau mein Unwohlsein mit Gerd Richter.
Ja.
Ich fühle mich visuell und intellektuell unterfordert von den dekorativen Bildern von Gerd Richter. So wie du dich unterfordert fühlst von dem schlechten Kleidungsstil in der Oper.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber wenn wir darüber reden, dann müssen wir aber zwangsläufig auch diese schwerste Frage der Schweren stellen. Was ist Kunst und wann ist etwas Kunst? Also und um das dann ganz richtig aufzuziehen, muss man natürlich auch den Kunstbegriff anschauen. Also das Bundesverfassungsgericht 1971 stellt fest, ich zitiere, das Wesentliche der künstlerischen Betätigung ist die freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formensprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden. Dann ist es einmal, ich habe das gegoogelt, als Substantiv, feminin, schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und Welt, also die bildende Kunst, oder ein einzelnes Werk, Gesamtheit der Werke eines Künstlers, einer Epoche oder ähnliches, künstlerisches Schaffen. Also was ist Kunst und wann ist etwas Kunst nach deinem Empfinden?
Es geht nicht um mein Empfinden. Ich bin total mit der Definition des Verfassungsgerichtes. Ich bin natürlich dann auch mit denjenigen, die Produktion und Rezeptionsästhetik ernst nehmen. Ich bin aber vor allem mit denen, für die Kunst mehr ist als die Befriedigung eines eh schon vorhandenen Geschmacks. So. Richter bestätigt jedwede Formmöglichkeit von Geschmack.
Mhm.
Toll.
Mhm.
Das heißt, ich gehe in eine Gerd Richter-Ausstellung und werde permanent bestätigt, wenn ich nicht mehr erfahren will, als das, was eh schon bekannt ist. Ich will aber mehr erfahren, als eh schon bekannt ist. Mhm. Das ist ja das Entscheidende. Da beginnt für mich Kunst. Also die Frage, was Kunst ist, werde auch ich nicht beantworten können. Was mir aber extrem sympathisch ist, ist, diese Frage permanent zu stellen. Und dann sind wir im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert war noch relativ klar, was Kunst ist. Das heißt, in den Salons in Paris und auch woanders hatte man eine Kunstvorstellung und Künstler waren diejenigen oder auch Künstlerinnen, wurden immer mehr Künstlerinnen auch dazugenommen. Die wurden dazugenommen, weil sie etwas gemacht haben, was der Kunstvorstellung dieser Salonmitglieder oder der Eingeladenen in den Salon entsprochen hat. Und dann kamen plötzlich solche Typen wie in der Musik Richard Wagner und Debussy, in der bildenden Kunst Manet und die Impressionisten und irgendwann auch Duchamp später und so weiter. Die kamen dann dazu, weil sie haben etwas gemacht, was nicht mehr dem Geschmack der Salonmitglieder entsprochen hat. Wenn man die Recherche von Marcel Proust einmal liest, da ist ja eine Geschmacksbürgerlichkeit drin. Das ist ja Plüsch.
Plüsch, meinst du?
Und in diesem Plüsch, Plüsch, ganz genau, Plüsch oder Samt oder was auch immer. Ja. Das riecht dann nach abgehobener Bürgerlichkeit, die man sich nur leisten kann, wenn man pro Sessel eine arme Kammerzofe hat, die permanent den wunderbaren Bezug pflegt. So. Jetzt kamen plötzlich auch Künstler in den Betrieb rein, die hatten nicht mehr die Kohle, die hatten nicht das Geld, da mitzumachen. Dann haben die auch ganz andere Ansprüche für sich aufgebaut. Die haben plötzlich nicht mehr einen Tisch gemalt, damit diejenigen, die das Bild des gemalten Tisches sehen, auch ein schöner Tisch, sondern sie haben versucht zu sehen, wie sie einen Tisch sehen, und dann versucht zu malen, wie sie sehen auf den Tisch. Mhm. Plötzlich kamen die Pointillisten auf. Das muss man einfach sagen. Die Pointillisten sind die Urväter und Mütter unseres Farbfernsehens. Das war nämlich in kleinen roten, grünen und blauen Stäbchen die ganze Welt in Farbe jeden Tag auf dem Bildschirm flattern sehen. Oder auf dem Laptop. Das sind Ergebnisse des Pointillismus. Da sind Fragen gestellt worden, wie sehen wir eigentlich? Weil was wir sehen, wusste schon Plato. Ich habe die Idee eines Stuhls, ich lasse vom Schreiner einen Stuhl bauen, dann habe ich einen Stuhl, da kann ich mich draufsetzen. Und wenn ich dann einen Maler finde oder eine Malerin, kann die oder der mir ein Bild von dem Stuhl malen. Damit ist der Stuhl gemeint. Jetzt kommen plötzlich die Künstler auf und sagen, Mensch, das Sehen ist was Tolles, das Verstehen ist was Tolles, das Hören ist was Tolles bei Debussy, das Lesen ist was Tolles bei Mallarmé, das Lesen ist ein eigenes Erlebnis bei James Joyce. So, und das irritiert. Und dieses irritierende Moment fehlt in meinen Augen bei Gerd Richter vom ersten Bild im Westen bis zum letzten. Und das fehlte auch schon vorher in der DDR. Es ist eine Bestätigung einer Vorstellung von Kunst. Konzeptuell hochinteressant, dass er eben die Portfolio-Idee in seinem Werk widerspiegelt, würden Marxisten sagen, oder einbringt. Das ist das konzeptuell Interessante an Gerd Richter. Aber visuell, auf der Ebene, dass ich vor einem Bild von Gerd Richter etwas erfahren kann, was ich nur dort erfahren kann, muss ich sagen, ist das null.
Okay. Du hast eben kurz Fontana erwähnt. Das ist der Künstler, der die Leinwände mit 1, 2, 3, 4, 5 Schnitten bearbeitet hat und ansonsten einfarbige Leinwände hatte. Siehst du seine Kunst auch als fragwürdig an?
Nein, die, Die Schnitte von Fontana sind unglaubliche Setzungen, weil sie nämlich, da kann man auch zurückgehen, bis ins Jahr 1912, wo Edmund Husserl eben klar gemacht hat als Phänomenologe in der Kunst, das Bild ist nicht nur die Oberfläche, darum gehe ich ja auch unter die Oberfläche. Da lasse ich mich gerne von Edmund Husserl an die Hand nehmen, unter die Oberfläche zu gehen, ein Bild zu begreifen, auch von links zu gucken, von rechts zu gucken, von unten zu gucken, von oben zu gucken, von hinten zu gucken. Also ein Bild ist nicht nur die Oberfläche des Scheins, sondern ein Bild ist auch, was hinter der Oberfläche des Scheins ist. Und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, da ist Fontanas Idee, in die Bilder einen Schnitt zu setzen, um auch die Oberfläche zu sehen, wie sie sich wölbt in das Dreidimensionale hinein. Das ist eine unglaubliche Setzung. Wobei man sagen muss, das ist ein Werkaspekt von Fontana. Seine Keramiken sind ganz anders und sind möglicherweise die Werkgruppen, die weit über die Schnittbilder von Fontana hinaus, vermute ich mal, Gültigkeit haben. Mhm. Aber die Schnitte in die Bilder sind eine Erfindung, sind eine Setzung. Und das ist ein Verdienst von Fontana, wo in meinen Augen, ja, Gerd Richter mit nichts, mit keiner einzigen Werkgruppe auch nur annähernd rankommt an diese Fundamentalerfindung Bild bei Lucio Fontana.
Jetzt gibt es einen Maler, der nur weiße Leinwände malt. Ich kenne viele Leute, die sich darüber empören. Wie kann denn ein Maler, der nur weiße Bilder malt, er heißt Robert Ryman.
Robert Ryman,
ja. Wie kann denn ein Maler, nämlich Robert Ryman, einfach verschiedene Weißtöne mit verschiedenen Pinseln auf verschiedene Art und Weisen auf die Leinwand bringen und sagen, das ist Kunst? Was sagst du denn dazu?
Er sagt ja nicht, das ist Kunst, sondern das ist ganz, ganz große Kunst. Das ist ganz, ganz große Kunst, weil er ist ja nicht der Einzige, der es gemacht hat. Also Günter Uecker hat auch nur weiße Bilder gemalt. Raimund Gierke, von dem gerade eine wunderbare Ausstellung durch Deutschland tourt, hat auch immer um dieses Weiß herum gemalt. Und da wird eben Kunst, ja, da wird Kunst existenziell. Und zwar existenziell für jeden von uns. Ich frage dich und 10 deiner Freundinnen, ob wir uns einmal zusammen treffen an einem Hotel. Und in dem Hotel gibt es 10 Räume, in die ihr jeweils alleine gehen könnt. Und ich gebe euch zur Aufgabe, ihr malt bitte ein rotes Bild. Und ich wette, ihr kommt nach 2 Stunden raus und ja, es gibt 10 verschiedene rote Bilder.
Ja.
Das heißt, 10 Leute haben 10 verschiedene Vorstellungen von Rot.
Ja.
Bei Weiß ganz genauso. Die Bilder von Robert Ryman sind unglaublich, weil gerade glaubst du, du hast ein weißes Bild gesehen, dann siehst du in dem Weiß ein leichtes Rot oder ein Gelb oder sogar ein Schwarz oder sogar ein Braun. Oder du siehst ein Grün.
Ja.
Jetzt hast du ein grünliches Weiß. Ja. Jetzt willst du aber ein weißliches Weiß haben. Was ist das weißliche Weiß?
Ja, ja.
Das heißt, Weiß ist ein Gedanke.
Ja.
Es gibt kein Weiß in der Welt. So wie es kein Schwarz in der Welt gibt.
Ja, 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 das ist so.
Die Kunst kann sich immer nur diesem Abstrakten nähern. Und wir sind wieder bei Plato und wir sind wieder bei dem Stuhl und wieder bei der Idee vom Stuhl. Es gibt eine Idee vom Stuhl.
Ja.
Aber wir haben noch Millionen von Stühlen, die alle Stühle sind. Was ist der Stuhl an sich? Was ist das Weiß an sich? Und wenn ein Maler wie Robert Ryman oder wie Raimund Gierke oder wie der weit über 90-jährige Schriftsteller Eugen Gomringer sagt, was weiß ist, wissen die Weisen wie. Wie weiß ist, wissen die Weisen was.
Ja.
Wir wissen nicht, was weiß ist. Wir haben zwar eine Idee von weiß, aber Kunst, kein Künstler, keine Künstlerin ist in der Lage, diese Idee von weiß so nah an das weiße Weiß ranzubringen, wie die Idee von weiß ist. Und darüber sich Gedanken zu machen und uns das vorzustellen und uns diese fundamentale Frage jeden Tag neu anschaulich werden zu lassen. Wenn das ein Künstler wie Robert Ryman schafft oder wie Raimund Gierke oder wie Günter Uecker mit seinen vielen weißen Bildern oder wie Schoonhoven, dann ist das wahnsinnig tiefgreifende, profunde Kunst, weil wir werden in unserem Begriffssystem werden wir irritiert. Weil wenn ich jetzt in die Schweiz sage, hör mal, ich habe da gestern so ein weißes Bild gesehen, kannst du mir das kaufen? Du weißt doch gar nicht, welches Bild ich meine.
Das stimmt.
Sag ich dir aber, du, da vorne an der Ecke, da gibt's ein wunderbares Bild, eine tolle Vase, Delfter Muster mit Tulpen, Rot, Gelb, Grün. Dann gehst du in das Antiquariat und du kaufst mir das Bild, was ich dir beschrieben habe. Wenn ich dir aber ein Bild beschreibe, sag, ein Robert Ryman, dieses wunderbare Weiß mit dem, da gibt's an einer Stelle so ein bisschen rosa vielleicht, aber an der anderen auch ein bisschen grün. Dann sagst du, komm vorbei, ich weiß nicht, welches Bild du meinst. Das heißt, ein Bild ist außerhalb unserer Begrifflichkeit. Und das zeigt uns die Kunst von Robert Ryman, wie ich finde, zum Thema Weiß, in einer unglaublichen Intensität.
Also ich habe Bilder von ihm gesehen und ich kann das nur bestätigen, es ist nicht einfach ein Weiß aus der Tube genommen und auf die Leinwand gestrichen und noch eins und noch eins und noch eins. Es ist, ja, ich sage immer da gerne dazu, wenn man die Seele fühlt, dann ist das einfach was anderes, ja, genau.
Ja, in der Sammlung in Schaffhausen waren ja 70 Bilder, glaube ich.
Genau, da habe ich es auch gesehen, ja. Da habe ich auch Gerhard Richter selbst gesehen.
Ja, und dagegen ist Gerhard Richter wirklich, dagegen sind die Bilder von Gerhard Richter, sind gegen, also das ganze Oeuvre von Gerhard Richter ist langweilig gegenüber einem einzigen Bild von Robert Ryman.
Also ich muss gestehen, ich bin ja im Sekundärmarkt unterwegs und mir wurden viele von diesen großformatigen, abstrakten Bildern, die er mit solchen Holzspateln aufgetragen hat, angeboten. Und da muss ich auch sagen, ich habe den Boom auf diese Bilder, die ja etliche Millionen kosten, nicht verstehen können. Das muss ich sagen. Haben wir noch ein paar Minuten, um ganz kurz das Thema NFT anzusprechen?
Ja, gern.
Beeple, das ist der NFT Digital Artist, der letztes Jahr bei Christie's für knapp 70 Millionen ein Werk, 5000 Stück, verkauft hat, also 5000 Days. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ist das Kunst oder was soll das?
Also es ist auf jeden Fall Kunst, daraus Geld zu machen.
Ja, wie es scheint im Moment nicht mal das. Es ist keine große Kunst, daraus Geld zu machen, heißt es. Also ich meine, sich 5000 Tage hinsetzen und jeden Tag ein Werk zu schaffen, das muss man auch erstmal machen. Aber das hat ja auch noch längst nichts mit Kunst zu tun. Also wir können uns wieder mal diesen Begriff anschauen, was ist Kunst? Das Wesentliche der künstlerischen Betätigung ist die freie, schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formschreibweise zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden. Dann ist es Kunst. Das ist der materiale Kunstbegriff.
Ja, und das ist eine wunderbare Definition. Man muss sich nur das Wort unmittelbar auf der Zunge zergehen lassen. Und ein Bild in den Medien ist ein Medienbild, also ein vermitteltes Bild, also ein mittelbares Bild. Und ein Bild auf einer Leinwand ist ein unmittelbares Bild. Und ein Bild in der Fotografie ist ein mittelbares Bild. Und der Gerhard Richter hat die mittelbaren Bilder, nämlich die Medienbilder, in die Welt des Unmittelbaren geholt, nämlich durch Malerei in den Horizont der Malerei. Das NFT, was versteigert worden ist, ist ein mittelbares Bild und bleibt ein mittelbares Bild. Das Unmittelbare an diesem Etwas, sage ich jetzt mal, was da versteigert worden ist, das Unmittelbare ist der Wert. Nicht mehr das, was werthaltig ist, sondern der Wert selber. Und da sind wir auch ganz nah an, Gerd Richter, an der Idee des Portfolios. Und dann sind wir am Aktienmarkt. Und dann sind wir auf der Ebene, wo man Kredit gibt. Man kauft ja eine Aktie nicht, weil man heute dafür so viel kriegen will wie gestern, sondern man kauft da eine Aktie, weil man morgen mehr bekommen will, als ich heute bezahlt habe. Früher hat man ein Bild gekauft, weil man eine ästhetische Erfahrung machen wollte. Die Bourgeoisie hatte eine Sprache, um Kunst zu beschreiben. Vor guten 100 Jahren haben die Leute ein Bild gekauft, dann hat man drei befreundete Ehepaare eingeladen, dann hat man zusammen gegessen, dann gingen die Herren ins Raucherzimmer, die Damen gingen zum Bridge und der Herr musste erklären können, warum er ein Korinth gekauft hat. Er hatte eine Sprache dafür. Diejenigen, die heute Gerd Richter kaufen, da reicht es zu sagen, ich habe Gerd Richter gekauft. 2012, Nummer 37 im Werkverzeichnis. Dass da ein Rot unter einem Grün hervorkommt, das bläulich schimmert, weil das Schwarz nebenbei möglicherweise das Weiß unter dem Rakel hat hervorkommen lassen, wie bei einem Bild von Robert Ryman es notwendig ist, sich ihm sprachlich zu nähern, spielt bei Gerd Richter keine Rolle. Ich habe einen Gerd Richter. Sie haben eine Aktie.
Ich verstehe.
Das ist das Irre an Gerd Richter. Er hat eine Wertigkeit geschaffen, jenseits der ästhetischen Wertigkeit dessen, was eigentlich Wert haben soll, nämlich das Unmittelbare, wie du richtig das Bundesverfassungsgericht zitierst. Der Wert von Gerd Richter ist im Mittelbaren, nicht im Unmittelbaren. Der Wert von Robert Ryman ist im Unmittelbaren und nicht im Mittelbaren.
Ja. Lieber Raimund, das ist super spannend gewesen. Liefert ganz viel Raum für weitere Diskussionen. Ich hoffe auch in unserer Zuhörerschaft. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in deinen Kopf hineinschauen zu lassen und deine Anschauungsweise erklärt hast.
Danke, sehr gerne und hoffentlich bis bald.
Genau, wir werden es weiterverfolgen.
Gerne.
Wie tickt die Kunstszene? Alles, was wir schon immer über Kunst wissen wollten. Ein Podcast von und mit Petra Lossen. Ab sofort findet ihr meinen neuen Online-Shop unter www.petralossen.com.